Vielen Dank, Dietmar, so für deine einführenden Worte. Versöhnung, wenn Mauern fallen. Und es ist schon auch ein mega eindrückliches Beispiel von Margot Friedmann, so heißt sie? Friedländer. Genau, vielen, vielen Dank. Ja, Streit in Familien, das kommt vor. Es ist leider oft, dass das vorkommt. Verletzungen, Streitereien, Konflikte zwischen Schwestern, auch Brüder, Völkern, so wie wir das jetzt gerade erleben in der Ukraine und in Russland. Es gibt Auseinandersetzungen in Ehen. Und so ist es auch bei diesen beiden Brüdern, diese beiden Brüdern Adolf und Rudolf. Genannt werden wurden sie Adi und Rudi. Sie sind Söhne einer armen Schuhmacherfamilie Anfang des 20. Jahrhunderts. Beide, deren Ziel ist es, beide wollen mehr Filzlatschen verkaufen. Der eine von ihnen ist ein begabter Tüftler, der andere ist ein begnadeter Verkäufer. Der Tüftler entwickelt Schuhe für den Sport, zum schnellen Laufen. Bei Wettbewerben, Fußball oder auch bei Kurzstreckenläufen. Der andere, der findet Geldgeber, damit in die Firma investiert werden kann und vor allem dann auch die Leute, die das Produkt dann auch kaufen. Und gemeinsam wächst diese Firma, die wächst sehr stark. Aber das Problem ist, die beiden sind sich nie richtig grün miteinander. Ja. Es läuft nicht so gut. Sie trauen einander nicht und irgendwann ist es so weit, dass sie überhaupt nicht mehr aneinander sich gegenseitig vertrauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 ist es so, dass sie sich trennen. Jeder macht sein eigenes Ding, jeder macht seine eigene Firma. Der Nachname der beiden ist Dassler. Und gibt der Adi seiner Firma den Namen Adidas. Das ist ein Kunstwort, Adi von seinem Spitznamen und dann das, eine Abkürzung oder die ersten Buchstaben seines Nachnamens. Deswegen Adidas, genau. Ja. Und der zweite, der Rudi, der wird immer früher genannt, irgendwie weil er glaubt, irgendwie weit springen kann. Irgendwie kommt er dann auf den Namen Puma. Genau. Und deswegen diese beiden Sportmarken, sie werden ja, sind ja beide zwei Weltfirmen und einer der größten Sportmarken, die es gibt. Adidas ist, glaube ich, die Nummer zwei. Puma weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und genau. Und dieser Wettbewerb, der ist ziemlich stark, auch in den Jahren nach dem Krieg. Jeder will den besten Sportler irgendwie ausrüsten, die besten Mannschaften. Aus diesen Brüdern werden erbitterte Konkurrenten. Das zu Puma und zu Adidas, so wie diese Firmen entstanden sind und warum diese beiden Firmen. Es gibt weitere Beispiele. Ihr kennt Dr. Oetker-Familie, die haben auch einen jahrelangen Streit gehabt um das Erbe und erst nach jahrelangem Streit konnte diese Erbgeschichte dann niedergelegt werden und es konnte dann auch ein gewisser Friede dann auch wieder stattfinden. Ihr kennt Aldi, die Brüder haben auch gestritten, dadurch Aldi Süd und Aldi Nord. Auch in der Heiligen Schrift lesen wir von großen Streitereien. Wir lesen von Kain und Abel, da schlägt der Kain den Abel tot. Ihr kennt Jakob und Esau, Streit um das Erstgeburtsrecht, damit der Vater dann den einen dann segnet. Dann jahrelange Trennung, Flucht, keine Beziehung findet zwischen diesen beiden Brüdern statt. Und das zieht sich durch, über Generationen hindurch, diese Schattenseiten, die ziehen sich durch. Und so ist es auch bei den Söhnen dann von Jakob. Und da möchte ich uns die Geschichte vorlesen, die dieser Predigt zugrunde liegt, aus 1. Mose 50. Genau, ihr könnt das Ganze hier mitlesen. Nachdem er seinen Vater begraben hatte, kehrte Josef mit seinen Brüdern und allen anderen, die ihn zum Begräbnis seines Vaters begleitet hatten, nach Ägypten zurück. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das böse Recht, das wir ihm angetan haben? So sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen: Deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen: Habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Soweit diese Geschichte aus 1. Mose. Vergebung schafft Beziehung. Es ist sogar hier, das ist nicht überall so, es ist sogar eine Versöhnung möglich, es ist ein Happy End. Und wie kommt es dazu? Ich will das an den einzelnen Konfliktparteien getrennt versuchen zu betrachten. Also zuerst die 11. 11 Freunde sollt ihr sein. Das, der Spruch könnte von denen stammen, aber das ist irgendein Buchtitel 1955 von irgendeinem Fußballroman. Denn die 11 Brüder waren sich einig gegen diesen 12., den es noch gab. Und der war Papas Liebling. Und das war auch so, der hielt sich für etwas Besseres. Er hatte einige wirklich strange, komische Träume, die absolut verwirrt waren und die nicht jeder versteht. Und die 11 Brüder, die mussten sich vor ihm verneigen, sogar die Eltern. Und während die einen... Heutzutage würden die ausgewaschene Jeans, also fett kaputt, irgendwelche halblebigen T-Shirts, so würde man rumlaufen. Und er hatte eher die besten, whatever, Dior, ihr kennt das besser wie ich, Kleider, konnte er da tragen. Und irgendwann mal ist es soweit. Kinder reagieren sehr sensibel auf Ungerechtigkeit. Ich merke das auch bei meinen Kindern, mich nervt es manchmal. Papa, der hat das bekommen, bekomme ich auch das? Ihr wisst, was ich meine. Ich versuche ihnen das dann immer irgendwie zu erklären, dass man nicht immer alles gleich hat. Aber das kriegst du nicht so schnell raus. Ungerechtigkeit, so nennen die das. Und irgendwann reicht's. Und sie wollen dann ihren Bruder Josef, den wollen sie loswerden. Am liebsten ist es ihnen, diesen Josef aus der Welt irgendwie zu schaffen. Einer dieser Brüder, der verhindert das dann. Stattdessen ist der Plan, dass sie ihn dann verprügeln und dann in diese vertrockneten Brunnen zu werfen. Irgendwann kommt dann diese Karawane und er wird als Sklave dann von ihnen dann nach Ägypten verkauft. Und dann ist es wirklich so weit, scheinheilig ist es so, dass sie die 11 tränken diese coolen Klamotten dann in warmem Ziegenblut und bringen das dann dem Vater und sagen dann zu ihm scheinheilig: Hey, sind das nicht die Sachen von dem Josef? Der Jakob muss dann ab diesem Zeitpunkt mit diesem fürchterlichen Gedanken leben, dass sein Sohn da von einem wilden Tier zerrissen wurde. Und es ist so, dass die Jahre dann dahin gehen und es scheint so, dass diese schlimme Schuld vergessen ist. Aber dann ist es so, dass eine Wirtschaftskrise kommt, eine Hungersnot und Jakob und seine Söhne, die müssen dann nach Ägypten flühen, weil das Gerücht aufkommt, hey, da gibt's noch etwas zu essen. Und so machen sich die 11 auf, oder zumindest 10 von ihnen auf den Weg. Und in Ägypten begegnen sie dann diesem mächtigen Mann, dem Stellvertreter, Regierungschef, dem Herrn über die Nahrungsvorräte. Nach einem Hin und Her gibt er sich dann zu erkennen. Es ist Josef der 12. Es ist ein großer Schreck zuerst und dann ist es aber auch eine große Freude. Und dann heißt es dort, dann umarmte er die anderen und küsste sie unter Tränen. Endlich fanden die Brüder ihre Sprache wieder und sie redeten mit ihm. Es ist dann so, Josef lässt die ganze Großfamilie nach Ägypten nachkommen und er versorgt sie. Und Josef macht hier einen sehr wichtigen Schritt auf die Brüder zu. Er vergibt ihnen und diese Vergebung schafft Beziehung. Die Jungs können zumindest wieder miteinander reden. Es ist ein Beziehungsfriede, der dort stattfindet. Sie bringen ja dann auch den Jakob mit nach Ägypten. Und 17 Jahre lebt er dann noch und dann stirbt er. Und dann ist auf einmal wieder die Schuld, die ist wieder präsent von damals. Und die Brüder bekommen es wieder mit der Angst zu tun. Die Vergangenheit holt sie ein. Die Dinge sind nicht geklärt. Was, wenn Josef sich nur aus Rücksicht auf unseren Vater dort zurückgehalten hat? Was ist, wenn er uns jetzt diese Rechnung präsentiert und dass dieses Vergeben von damals nur irgendeine Floskel von ihm war? Was ist, wenn er Rache an uns nimmt? Und das bringt sie dann wirklich so weit, es gibt ihnen dann auch einen gewissen Mut, dass sie einen wichtigen und richtigen Schritt machen. Sie bitten ebenso um Vergebung und das ohne irgendwelche Umschweife, ohne das Ganze schön zu reden. Und da ist es nicht so, dass der Bruder Ruben kommt und sagt, also tut uns echt leid, Josef, aber du musst schon zugeben, dass du auch nicht ganz unschuldig an diesem Ganzen warst. Und der andere Bruder, Levi, erklärt auch nicht, weißt du, wir waren echt richtig verletzt, weil der Papa dich so bevorzugt hat gegenüber uns. Du musst verstehen, dass wir da mit unseren Emotionen, die da manchmal ein bisschen durchgegangen sind, ein bisschen überreagiert haben. Und Simon sagt dann auch nicht, kommt, lasst uns die Sachen vergessen, ist einfach dumm gelaufen, so ist es halt im Leben. That's life, so ist es. Schwamm drüber. Und dann holt er auch nicht die Gitarre raus und fängt an zu singen. Effekt kommt gleich. Gell, da könnte man mittanzen, oder? Ja, oder so. Nein, die Bitte heißt, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Sie stehen zu ihrer Schuld, sie benennen sie und sie bekennen sie. Sie bitten um Vergebung. Und das schafft Beziehungen. Es geht um ihre ganz persönliche Schuld und um ihre Sünde. Sie bitten um Verzeihung. Und genau das tun die Elf hier. Ich weiß, es ist oft sehr schwer, zur eigenen Schuld zu stehen. Es braucht Mut. Oft auch eine gewisse Zeit und da können Jahre ins Land gehen. Trotzdem, Vergebung ist der erste wichtige Schritt zur Versöhnung. Wie ist das jetzt? Bedeutet Vergebung und Versöhnung das Gleiche? Häufig verweigern sich Menschen zu vergeben, weil sie denken, dass Vergebung auch eine sofortige und vollständige Versöhnung mit dem Gegner dann bedeutet. Menschen, die verletzt wurden, fragen sich, wenn ich vergebe, heißt es, dass ich mich wieder in diese Position begeben muss, der Unterwürfigkeit? Muss ich mich dazu zwingen, wieder der beste Freund, der best friend wieder von dem Gegenüber, von dem Gegner zu sein, der mir Unrecht getan hat? Nein, Vergebung ist nicht dasselbe wie Versöhnung. Vergebung bedeutet, ich lasse meine Gedanken an Rache und den Hass über das Unrecht, das lasse ich los. Vergebung bedeutet, ich lasse den Gedanken der Rache und des Hasses und des Unrechts, den lasse ich los. Das bedeutet Versöhnung, Versöhnung, die Wiederherstellung der Harmonie in einer Beziehung. Und das ist ein Wunder, wenn das passiert. Und das ist nicht immer möglich. Vergebung allein kann weder Versöhnung garantieren, noch fordert sie diese. Bevor Versöhnung stattfinden kann, braucht es oft Entschädigung. Das sehen wir oft auch an dem Ersten Weltkrieg. Deutschland musste immense Reparationszahlungen für diesen entstandenen Schaden, den sie angerichtet haben, an die anderen Völker zahlen. Es muss auch wieder gewisses wiedergewonnenes Vertrauen zwischen den beiden Parteien sein. Und die Gegenpartei muss auch echte Veränderung beim anderen erkennen. Wenn Vergebung so verstanden wird, dass man einfach so zum Alten zurückkehrt, dann passiert oft nichts. Dann erreichen wir oft auch nur ein Bruchstück von dem, was Versöhnung im eigentlichen Sinn ist. Und das hat kaum etwas mit echter Harmonie und geheilten, wiederhergestellten Beziehungen zu tun. Und auch nicht so, wie es uns die Heilige Schrift uns beschreibt. Die 11. Der zweite Punkt, der 12. Josef hat viel erlebt seit damals. Erst war er Sklave, leitender Angestellter, jahrelang war er im Knast, und dann legt er da eine Traumkarriere hin zum Spitzenpolitiker und zum zweiten Mann im Staat. Auch wenn er jetzt ein gemachter Mann war, war das kein leichter Weg, den er gehen musste. Und jetzt könnte er eigentlich seinen Brüdern vorwerfen: Ist euch eigentlich klar, was ihr mir angetan habt? Er könnte es auch verharmlosend sagen: Na ja, am Schluss ist ja alles gut gegangen. Vergesst es einfach, schwamm drüber. Es ist okay. Das tut er nicht. Josef verharmlost die Schuld nicht. Und er haut die Brüder aber auch nicht das Ganze um die Ohren. Er benennt es klar: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Er nimmt die Schuld genauso ernst, wie die Brüder sie ernst genommen haben. Schuld kann nur vergeben werden, wenn sie auch ernst genommen wird. Und noch etwas ist wichtig an der Reaktion von Josef. Er sagt: Stehe ich an Gottes Stelle? Bin ich Gott? Früher schien das ja so ein bisschen auch in die Richtung zu gehen, dass er das gedacht hat. Also wo er diese wirren Träume gehabt hat und alle seiner Familie sollten sich vor ihm niederfallen. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Aber das ist für ihn jetzt persönlich nicht mehr wichtig. Er hat verstanden, dass er Mensch ist und Gott Gott ist. Er hat seinen Platz gefunden. Er kann seine Überheblichkeit, seinen Größenwahn, den kann er ablegen. Josef weiß um seine Schuld und das bringt ihn auf Augenhöhe mit seinen Brüdern. Und jetzt darf ein Sünder anderen Sündern um Vergebung zusagen. Und das ist etwas, was man nicht selbst machen kann. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist wunderbar. Josef nimmt die eigene Schuld ernst, er lässt von seiner eigenen Schuld und er sagt seinen Brüdern die Vergebung für ihre Schuld zu. Er nimmt ihnen die Angst und er sagt: Hey, ihr braucht keine Angst mehr haben. Und so kann dieser Versöhnungsprozess und diese Heilung zwischen den verschiedenen Parteien entstehen und anfangen. Etwas Wichtiges hat Josef jetzt getan, er hat Gott mit in das Ganze hineingebracht. In der Geschichte ist noch eine dritte Konfliktpartei, der eine. Josef weiß, in meiner Geschichte mit meinen Brüdern hat Gott jetzt diese Geschichte geschrieben, Gottes Geschichte. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das ist keine Ausrede für irgendwelche Umwege, die wir gehen. Das ist keine Rechtfertigung für jeden Fehltritt, den wir tun. Das ist keine billige Lösung für unsere Schuld. Gott macht schon irgendwie gut, so als Pauschalangebot und zur Verharmlosung von deiner und meiner Schuld. Josef kann das hier im Rückblick sagen. Ihr wolltet das Böse, Gott wollte es gut. Ihr wolltet mich vernichten. Gott wollte mich retten und dazu euch auch. Auf diese Weise sollte er das Leben vieler Menschen retten. In einer anderen Übersetzung heißt es ein großes Volk. Und das ist ein Hinweis für das, was Gott durch Jesus getan hat. Gott nutzt nicht einfach unser Böses, um sein gutes Ziel zu erreichen. Nein, er macht das anders. Viel später wird sich die Geschichte in veränderter Form wiederholen. Da wird einer nicht für 20 Silberlinge, sondern für 30 Silberlinge verkauft. Ihm wollen Menschen auch Böses. Sie werfen ihn nicht in einen Brunnen, sondern sie nageln ihn ans Kreuz. Und Gott will dadurch das Gute für die, die ihn ans Kreuz nageln, für dich und für mich, die wir immer wieder schuldig werden und Böses tun. Gott will Gutes. Und durch das Böse hindurch bringt er genau seinen Plan, seinen guten Plan zum Ziel, seinen Rettungsplan. Im Fachjargon heißt es seinen Heilsplan, um am Leben zu erhalten ein großes Volk. Und das geht weit über Jakob, über das Volk Israel hinaus. Da am Kreuz sagt Gott zu mir und zu dir, schau hin, so ernst nehme ich deine Schuld. Die ist nicht harmlos. Die bringt meinen Sohn in tiefstes Leid und sogar in den Tod. Aber er nimmt sie mit in den Tod, deine Schuld, und er besiegt sie. Er besiegt Tod und Schuld. Und damit ist Vergebung möglich. Vergebung schafft Beziehung. Das ist das Wichtigste. Wenn Gott mir vergibt, sollte ich es dann nicht wagen können, Menschen um Vergebung zu bitten? Und wenn Gott mir vergeben hat, sollte ich dann nicht anderen vergeben können? Diese Geschichte von Adi und Rudi ist verfilmt worden. Am Ende des Filmes ist es so, dass Rudi sterbenskrank ist. Der Adi macht sich endlich nach jahrelangem Wettbewerb und erbitterter Konkurrenz und erbittertem Kampf und Hass auf den Weg. Endlos lange ist zu sehen, wie er damit ringt, wie schwer es ihm fällt, diesen Weg zu gehen, wie er zögert vor der Tür seines Bruders. Und dann legt er schließlich die Hand auf die Türklinke. Er drückt sie runter. Und dann ist der Film zu Ende. Ob es zur Vergebung kommt oder sogar zur Versöhnung, ich weiß es nicht. Das ist auch nicht entscheidend für uns, das ist wichtig für diese Daslas. Für uns ist es wichtig, wie unsere eigene Geschichte endet. Und ich wünsche dir und mir, dass sie versöhnt endet. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit einem Gebet schließen. Lieber Vater im Himmel, du weißt jetzt, wo auch jeder steht, in welchen Fragen er bezüglich dieser anspruchsvollen Thematik wie Versöhnung, wie Vergebung. Und Vater, ich danke dir so sehr, dass du alles getan hast, damit wir versöhnt sind mit dir. Und ich bitte dich so sehr jetzt für meine Schwestern und Brüder, dass sie das auch sind, versöhnt mit dir und versöhnt untereinander. Das bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ich werde nachher hier vorne noch sein und wenn der ein oder andere das wichtig ist, über diese Thematik zu sprechen, wo der ein oder andere sagt, ja, ich brauche Mut, um dem anderen zu vergeben oder ich brauche Mut, um Verzeihung zu bitten, jemand anderem, der Gegenpartei, dann können wir gerne drüber reden und wirklich den Herrn darum bitten, dass er das schenkt. Oder vielleicht sagt der ein oder andere, ja, ich habe gespürt, ich bin nicht versöhnt mit Gott. Dann dürfen wir auch darum bitten, dass das geschieht.